Ja, es ist so gut, dass wir einen Gott haben, zu dem wir einfach so frei reden dürfen. Wir können mit dem, was uns beschäftigt, zu Gott kommen. Wir können Gott das direkt sagen. Und bei dem Thema Kurswechsel, Veränderung, da machen wir uns genau die gleichen Gedanken. Wann erst macht eine Veränderung Sinn? Wann erst kann es zu einem Kurswechsel kommen? Wann ist das überhaupt nötig, einen Kurswechsel zu haben? Wir stellen uns vor, eine kleine Gruppe sitzt in einem Boot, das vielleicht so lang ist wie die Bank hier vorne. Es sind 6 Personen und sie schaukeln auf den Wellen. Jetzt zieht der Himmel etwas dunkler auf und es fängt an zu regnen. Aber die Gruppe bleibt ruhig. Sie wissen, wo sie hinwollen. Sie haben ein ganz klares Ziel vor Augen, das Boot. Das bewegt sich diesem Ziel entgegen. Auf einmal fängt es doller an zu regnen, es zieht Nebel auf und der schmale Küstenstreifen, den man vorher noch sehen konnte, verschwindet auf einmal in der Nebelbank. Was machen diese Personen auf einmal? Ein Blick auf die Messinstrumente zeigt, dass durch den Wind und durch die Wellen dieses Boot vom Kurs abgekommen ist. Wie finden Sie aber trotzdem diese Stelle, wo Sie genau hin wollten? Denn dort, so versprechen Sie sich, dort können Sie viel Fisch fangen. Sie können dort an einer bestimmten Stelle angeln. Aber der Wind hat Sie davongetrieben. Jetzt ist es dran, jetzt ist es wichtig, dass man so einen Kompass hat. Heutzutage gibt es das Ganze moderner, ein GPS-Gerät, in dem man die Koordinaten korrigieren kann und sofort sehen kann, in welche Richtung muss ich wieder gehen, um gerade ausgerichtet zu sein. Ein Kurswechsel ist dann nötig, wenn wir in Gefahr laufen, vom Kurs abzukommen. Menschen brauchen Veränderung, weil wir Gefahr laufen, uns von dem Kurs auf Gott abzuwenden, abzukommen. Veränderung durch die Auferstehung, Kurswechsel wegen der Auferstehung. Die Auferstehung hat dann Sinn, wenn ich mich in die Vorstellung Gottes hinein verändere. Und das möchte ich heute, dass wir anhand einiger Beispiele, gerade im Leben von den Personen, die ganz persönlich, ganz nah mit Jesus gelebt haben, dass wir uns das ansehen, einige Situationen da herausgreifen und daraus lernen, wie gehen wir mit der Auferstehung heute um. Ich will einige Hindernisse ansprechen für Veränderung. Und ich möchte gerne einige Hilfen ansprechen, auch eben für diese notwendigen Veränderungen, die Gott uns in uns bewirken möchte. Ohne die Auferstehung gibt es große Hindernisse zur Veränderung. Und das sehen wir an den Jüngern, die das genauso leibhaftig auch erlebt haben. Ich möchte eine Stelle zitieren aus Matthäus 26. Ich zitiere hier aus der Neuen Genfer Übersetzung. Matthäus Kapitel 26, Abvers 36. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Vers 40. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Vers 43. Als er wieder zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen. Wir hören manchmal diese Aussagen: Ich würde mich gerne in der Hinsicht verändern, aber ich schaffe das nicht. Ich würde gerne wach bleiben, aber mir fallen die Augen zu. Wir merken, als Menschen sind wir Grenzen ausgesetzt. Grenzen, die uns verzweifeln lassen können, aber Grenzen, die da sind. Mit Grenzen müssen wir lernen zu leben. Unser Leben ist begrenzt, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Und diese Grenzen, die erleben hier die Jünger auf einmal ganz praktisch genauso mit. Jesus kommt dann wieder und sagt in Vers 46, steht auf, lasst uns gehen, der, der mich verrät, ist da. Die Zeit, die ihnen zur Verfügung stand, ist auf einmal abgelaufen. Die Zeit ist weg und sie mussten mit ihrer persönlichen Begrenzung, mit diesen menschlichen Grenzen leben, dass sie einfach müde waren und einschliefen. Wir Menschen haben Grenzen und das zeigt eine zweite Situation wieder. Das sind die Frauen, die wir heute auch schon thematisiert haben. Die Frauen, die möchten Jesus sehen. Sie haben das genau beobachtet, wo das Grab ist. Sie gehen jetzt zu dem Grab hin und wir lesen in Johannes 20, ab Vers 2, das geht da um die Maria aus Magdala. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Grenzen. Sie weiß nicht, wo der ist. Ich habe mich gefragt, woher hat die Maria so genau gewusst, dass irgendwelche Menschen den Herrn weggenommen haben? Das zeigt diese menschlichen Grenzen, hinter denen wir genauso oft stecken. Wir sehen manchmal nicht genau hin. Uns ist manchmal der Blick verwehrt, vielleicht verschleiert. Und wir sehen das nicht genau und klar, was eigentlich passiert ist. Wir sind vielleicht geblendet. Sie hat nicht genau hinsehen können, weil sie gar nicht auf den Gedanken kam, in dem Moment, dass Jesus nicht von jemandem weggetragen wurde, sondern dass er von sich aus auferstanden ist. Eine weitere Situation, einige Verse später in Kapitel 20 im Johannesevangelium. Maria will wissen, wo sie Jesus hingebracht haben. Während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich um nach ihm und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Nach wie vor ist ihr Blick durch die Grenze, die sie hat, getrübt. Sie sieht noch nicht, wie die Wirklichkeit ist. Eine dritte Situation. Petrus und die anderen Jünger sitzen beisammen. Auf einmal meint Petrus, Johannes 21, Vers 2, Vers 3 lese ich, Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Sie waren entmutigt. Eine Grenze, mit der wir Menschen oft leben müssen, nicht motiviert sein, weil vielleicht schwierige Dinge vorgefallen sind, weil geliebte Menschen weg sind. Grenzen, mit denen wir Menschen lernen müssen, umzugehen. In Apostelgeschichte 1 berichtet der Lukas, wie es den Jüngern ging, als auf einmal auch Jesus weg war. Ich möchte das auch lesen. Ab Vers 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das ist die Reaktion, wie Jesus diese Begrenztheit seiner Jünger auf einmal aufgreift. Sie sind entmutigt und Jesus greift das auf und verbringt mit ihnen Zeit und bespricht mit ihnen ihre neue Situation, ihre neue Lage, in der sie sich befinden. Ein zweiter Punkt, den ich erwähnen möchte, neben unseren ganz natürlichen Grenzen, die wir haben, ist oft die Angst. Angst hindert genauso wie die natürlichen Grenzen, die wir haben, Angst hindert auch zur Veränderung. Wir lesen davon, dass alle Jünger in dem Moment, wo Jesus gefangen genommen wurde, ihn verlassen haben. Jesus hatte das vorher angekündigt, wieder Matthäus 26, ab Vers 30. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus in den Ölberg. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus, der hat eine Einstellung, in der er deutlich machen möchte, er ist kein Versager. Er hat Mut. Und gerade von dem Petrus sehen wir, wie so eine übermütige Einstellung wieder das verhindern kann, dass wirklich Veränderung geschieht. Vers 33, Petrus weigert sich, Jesus zu verleugnen. Doch Petrus versicherte, und wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch die anderen Jünger. Einige Verse weiter, Vers 51, da ergriff einer von Jesu Begleitern nach seinem Schwert, ging damit auf die Diener des Hohepriesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Doch Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert zurück, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, dass ich meinem Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Nicht nur die Bereitschaft zeigt die Einstellung von Petrus, sondern die Verleugnung kommt tatsächlich. Ab Vers 69 lesen wir dann, was da genau geschieht. Vers 70, aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. In dem Moment, wo er konfrontiert wird, direkt angesprochen wird auf seine Beziehung zu Jesus hin, da geschieht diese Verleugnung. Vers 72, wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne den Menschen nicht. Und Vers 74, Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Eine übermütige Einstellung kann ein Hindernis sein, weil das mit Angst zu tun hat. Zu viel Mut zu haben, kann im ersten Moment groß erscheinen, aber der Petrus musste das bitter erfahren, dass letztendlich Angst hinderlich war dafür, dass er sich in dem Moment verändert hat. Von den Frauen lesen wir weiter und da möchte ich einen kleinen Nebensatz herausgreifen. Matthäus 28, Vers 8. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. Luther übersetzt das, sie hatten große Furcht, spricht da von Furcht und Freude, beziehungsweise in der Elberfelder Übersetzung. die Gefühle, die gemischten Gefühle von Angst und Freude gleichzeitig, das ist das, was die Frauen auch direkt erlebt haben. Später lesen wir von der ganzen Menge der Jünger, dass sie Angst hatten. Johannes 20, Vers 19. Es war am Abend des ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte, grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Angst als Hindernis dafür, dass Veränderung möglich ist. Und zum dritten Punkt, ein drittes Hindernis ist Misstrauen. Da lesen wir einmal von Petrus und Johannes, wie sie das nicht glauben wollen, dass das Grab tatsächlich leer ist. Sie laufen dahin, sie sehen tatsächlich, dass Jesus fehlt. Johannes 20, die Verse 3 bis 10. Sofort machen sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Was glaubte er? Er war vorher misstrauisch gewesen und er glaubte jetzt, das Grab war leer. Gleich im Vers anschließend, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Johannes, der spricht hier darüber, dass sie das gehört haben, dass das Grab leer war, aber dass ihnen im Nachhinein das erst deutlich geworden ist, dass Jesus ja gesagt hat, er werde auferstehen. In dem Moment glaubte er, dass das Grab leer war. Er glaubte noch nicht, dass Jesus auferstanden war. Es gab noch jemanden, der nicht glaubte, nämlich der Thomas. Er hatte das Pech, er war nicht dabei, als die anderen Jünger zusammen waren und Jesus auf einmal erscheint. Und der Thomas sagt, der auch Didymus genannt wird, einer der zwölf, erst muss ich in seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Misstrauen. Ein ganz bekanntes Gefühl, das wir immer wieder im Alltag auch erleben. Dann ein weiteres Beispiel für Misstrauen. Einige Jünger zweifeln. Wir hatten bereits diese gemischten Gefühle von den Frauen, die die Nachricht von den Engeln gehört haben und trotzdem nicht genau wussten. Sollen wir uns freuen oder sind wir doch erschrocken? In Galiläa, da lesen wir ganz am Ende, wo Jesus das mehrmals angekündigt hat, er wird die Jünger noch einmal treffen. Und da gehen die Jünger dahin. Und wir lesen, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige Zweifel, Misstrauen. Ist das wirklich wahr? Ich habe jetzt drei Punkte aufgeführt anhand dieser Erlebnisse von Menschen, die direkt mit Jesus gelebt haben, die dafür hinderlich sein können, dass die Auferstehung einen Menschen verändert. Ohne Auferstehung wären unsere menschlichen Grenzen, die Angst und Misstrauen alleine im Vordergrund. Die Bibel, die leugnet das nicht, dass wir begrenzt sind, dass wir als Menschen Angst empfinden und auch, dass wir Zweifel und Misstrauen haben können. Aber ohne die Auferstehung wäre das allein im Vordergrund und dann kann es keine Veränderung geben. Warum nicht? Der Paulus, über den wir heute auch schon gesprochen haben, er erklärt das Ganze im 1. Korintherbrief 15. Und ein ganz langes Kapitel lang argumentiert er und versucht das zu erklären, warum die Auferstehung so entscheidend zentral ist für den christlichen Glauben und für Veränderung, die dadurch durch Gott möglich wird. In Kapitel 15, da lese ich ab Vers 1. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ich habe diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkündigen, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Er macht dadurch deutlich, das, was ihr verkündet bekommen habt bei eurem Anfang, das ist das, was die Grundlage ist für euren Glauben. Dann etwas weiter, Vers 13 und 14. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre die gesamte Verkündigung und die Predigt inhaltslos. Der ganze Glaube, der auf so einer Predigt, auf dieser Verkündigung basiert, ist inhaltslos und wertlos. Vers 13, angenommen, es gibt keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Er führt das Ganze weiter aus und sagt, wir, die Apostel, wären sogar falsche Zeugen gewesen. Denn dann hätten wir ja gegen Gott geweissagt, wenn die Auferstehung nicht möglich ist. Noch viel mehr in Vers 16, die Menschen wären noch in ihren Sünden. Das heißt, kein Mensch wäre gerettet. Niemand könnte Erlösung von seiner Schuld erfahren, wenn die Auferstehung nicht Tatsache ist. Vers 19 sagt er, spricht er von den elendsten Menschen, weil Menschen dann ohne Auferstehung nur im jetzigen Leben auf Christus hoffen könnten. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würden sie auch keine Auferstehung erleben können. Vers 19 möchte ich gern vorlesen. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ohne Auferstehung gibt es keine Rettung, keinen Glauben. Und Paulus macht das weiter klar, auch keine Missionsarbeit oder irgendeine Art von Gemeindearbeit. Das sind Hindernisse. Aber durch die Auferstehung können Menschen auch verändert werden. Und in welcher Hinsicht können Menschen diese Veränderung erleben? Zunächst einmal, begegne Jesus und lass dich verändern. Ihre persönliche Begegnung mit Jesus, sie haben auf einmal Freude ausgelöst. Wir haben das bei den Frauen gelesen. Wir lesen das bei Thomas, der gezweifelt hat. Und Jesus reagiert da bei ihm auch so, dass er diesen Zweifel aufgreift und ihn das erleben lässt, ihn erfahren lässt, dass Jesus in seiner Gegenwart da ist. Das lässt den Glauben des Thomas wachsen. Die Frauen, die zu den Jüngern laufen, die haben gemischte Gefühle von Furcht und Freude. Aber dann lesen wir in Johannes 20, Vers 16, Maria teilt mit, Jesus muss noch zum Vater auffahren. Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte diesen hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Diese Motivation durch einen neuen Auftrag. Sie bekommt einen neuen Auftrag. Die Begegnung mit Jesus verändert sie. Dann ein zweiter Punkt, Glaube an Jesus und lass dich verändern. Wir lesen das auch wieder an den Beispielen, die die Jünger damals mit Jesus direkt erleben konnten. Jesus teilt sich mit. Jesus macht Mut zu einem neuen Auftrag. Die Jünger, die sollten ja nach Galiläa gehen. Jesus hatte das mehrmals angekündigt und ich möchte da gerne einige Stellen von herausgreifen. Einmal Matthäus 26, den Vers 32. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Dann sagte der Engel etwas später den Frauen, Matthäus 28, Vers 7, und dann geht schnell zu den Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Jesus sagt es später auch selbst direkt zu den Frauen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Ein neuer Auftrag als Mut, als Zuspruch, als Versprechen Jesu, das ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen glauben können und Veränderung erleben können. Und diesen Auftrag, Jesus teilt sich nicht nur mit, er beauftragt neu, den können wir auch nachlesen bei den Jüngern. Es gibt zwei Stellen, die darüber sprechen. Einmal Johannes 20, ab Vers 20. Jesus gibt ihnen Frieden und beauftragt sie. Und da können wir lesen, dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ein neuer Auftrag, um die Jünger neu zu motivieren und ihren Glauben zu stärken. Es gibt ein ganzes Kapitel, das darüber spricht, wie Jesus das aufgreift und die Jünger einfach zum Essen einlädt. Sie machen diese Erfahrung, dass sie ganz viele Fische fangen und Jesus auf sie wartet und Essen vorbereitet hat und sie dabei sein können und ihr Glaube dadurch gestärkt wird. Heute ist das ähnlich. Wenn es darum geht, dass wir uns fragen, welche Veränderung ist möglich? Wie verändert Gott Menschen? Dann ist diese Veränderung nur möglich, wenn diese Begegnung mit Jesus stattfindet und wenn der Glaube an Jesus gestärkt wird. Trotz den Grenzen, die wir haben, trotz der Angst, die da ist, trotz des Misstrauens, aber wir haben die Möglichkeit, Veränderung zu erleben. Der Apostel Paulus, der beendet seine Ausführungen über die Auferstehung, über die Bedeutung der Auferstehung, damit, dass er in 1. Korinther 15 ganz am Ende noch einmal Mut macht und die Gläubigen herausfordert und ihnen ganz deutlich macht, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Es ist nicht vergeblich, wenn Menschen den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, ausführen. Es ist nicht vergeblich, wenn die Gemeinde Jesu wächst und den Auftrag weiterhin ausführt. Jesus sagte den Jüngern, die gezweifelt hatten, ganz besonders, jetzt bin ich da und ihr sollt wissen, meine Macht ist unbegrenzt. Ich habe Macht über Himmel und Erde. Es gibt da keine Grenzen und darum geht hin und darum verkündet, darum macht Jünger und lehrt sie genau das, was ich euch gelehrt habe. Und ich will euch Mut machen, ich will uns Mut machen mit diesen Worten. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Nicht in der Gemeinde, nicht in unserem normalen Alltag, wenn das für den Herrn geschieht. Und die Auferstehung Jesu macht dann Sinn, wenn das eine Tatsache ist. Und das wollen wir glauben. Amen.